SWR 2 Forum.
Nazi-Sprüche an den Schulen. Wie verbreitet ist Antisemitismus unter Jugendlichen? Am Mikrofon ist Martin Durm. Formal gesehen ist nichts auszusetzen am pädagogischen Weltbild deutscher Bildungsanstalten. So ungefähr 1500 tragen das Prädikat Schule ohne Rassismus. Darauf sind sie stolz und damit werben sie auch. Nur deutet inzwischen doch einiges darauf hin, dass der schulische Alltag nicht selten ein ganz anderer ist. Jüdische Eltern klagen darüber, ihre Kinder würden wegen ihres Jüdischseins gemobbt, beleidigt, bedroht. Die Ausfälle reichen von Hakenkreuzschmierereien bis zu Beschimpfungen übelster Art. Wie verbreitet ist also Antisemitismus an deutschen Schulen? Wie kann man seinen verschiedenen Erscheinungsformen entgegentreten? Und was sagt das eigentlich aus über den Zustand unserer Gesellschaft? Das sind Fragen, die wir in diesem SWR2-Forum stellen und die diese Woche auch schon bei einer Fachtagung der Landeszentrale für politische Bildung in Mainz diskutiert worden sind. Unsere Gäste hier in der Staatskanzlei, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig, die Professorin Julia Bernstein von der Frankfurter Universität für angewandte Wissenschaften und der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Er hat bei der Fachtagung den Einführungsvortrag gehalten. Herr Wulff, ist Antisemitismus für Sie ein zentrales, chronisches System oder bleibt er am Ende doch auf Einzelfälle in Schulen beschränkt? Wie nehmen Sie das wahr?
Für mich ist unbegreiflich, dass es bei all den Bemühungen über Bildungsträger und Unterrichtsinhalte aufzuklären, immer noch Verwendung von Hakenkreuzen, nationalsozialistischer Symbole, von Sprüchen, von Diffamierungen, judenfeindlichen Inhalts in unserer Bildungslandschaft gibt, faktisch gibt und davon Schülerinnen und Schüler berichten als Opfer dieser Attacken oder als Beobachter, dass es in ihrer Klasse passiert, in einer Schulklasse einem Kind in der Pause ein Hakenkreuz auf die Unterlagen gemalt wird und es anschließend in Weinen ausbricht, wenn die Eltern spätestens zu Hause erklärt haben, was Mitschüler ihm damit bedeuten wollen. Und das ist einfach eine Katastrophe. Und da das steigt und wir darüber ja Fakten kennen, müssen wir uns damit viel deutlicher auseinandersetzen.
Nun hört man ja auch immer wieder von Eltern jüdischer Kinder, die sagen, das, was sie heute zu hören bekommen, auf dem Pausenhof, in der Klasse, diese Sprüche, diese Beschimpfungen, diese Drohungen, das sei vor 10 Jahren noch gar nicht denkbar gewesen. Sehen Sie das ähnlich? Ist das ein neues Phänomen?
Ein verstärktes Phänomen durch das, was in sozialen Netzwerken unterwegs ist, durch das, was sich an Stimmung in unserem Land verändert hat. Das trifft jetzt nicht nur jüdische Kinder, es trifft auch Kinder anderer Minderheiten, dass Leute in der Nachbarschaft sagen, geht doch wieder dahin, wo ihr herkommt, ihr gehört hier nicht hin, ihr seid Flüchtlinge, ihr seid zu viel, ihr bedroht uns, ihr gefährdet uns. Also es gibt in unserem Land schon eine verstärkte Stimmung, unter sich bleiben zu wollen und das dann völlig falsch zu definieren, wir und die anderen, gar nicht zu erkennen, die anderen gehören dazu, weil dieses Land überlässt jedem, was er glaubt, ob er die Religion wechselt, er kann sie frei ausüben. Das ist die Freiheit unseres Landes.
Frau Hubig, wie erklären Sie sich als Bildungsministerin, dass da jetzt plötzlich wieder etwas hochkommt, dass Antisemitismus nicht mehr nur eine Größe ist, die man in Geschichtsbüchern behandelt, sondern der sich niederschlägt in der Sprache?
Naja, ich denke, unsere Schulen sind sozusagen ja auch der Spiegel der Gesellschaft und das Phänomen, das wir eben in der Gesellschaft im Land insgesamt beobachten, spiegelt sich ein Stück weit in den Schulen wider. Und ich glaube, eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt dabei das Netz, die Möglichkeit, Tabus zu brechen und das dann eben auch im realen Leben zu tun. Und dazu gehört dann auch, dass man eben, ich sag mal, politische Gegebenheiten zum Anlass nimmt, Kritik, Antisemitismus in einer Form zu äußern und sich die politischen Dinge sozusagen als Schutzschild davor hält oder als Feigenblatt davor hält.
Wann wurden Sie als Ministerin zum ersten Mal konkret damit konfrontiert? Gab es da einen Anlass, wo Sie gespürt haben, jetzt wird es ernst?
Also ganz konkret war das, als 2017, das ging ja groß durch die Presse, der Fall in Berlin war, dieses Schülers, der in seiner Schule antisemitischen Anfeindungen in einem unglaublichen Maße ausgesetzt war und dann auch die Schule gewechselt hat. Das sind natürlich Anlässe für uns auch im Bildungsministerium zu sagen, wie ist es eigentlich in Rheinland-Pfalz? Wir haben hier natürlich die Situation mit der Schulaufsicht, mit dem Ministerium, dass wir gravierende Vorfälle, egal, ich sag mal, welcher Art, von den Schulen mitgeteilt bekommen, die Schulaufsicht, dann auch via Ministerium, dass wir aber das auch zum Anlass genommen haben, nachzufragen, gibt es was Vergleichbares? Wir erfahren ja nicht alles. Gibt es was Vergleichbares in Rheinland-Pfalz? Und das ist sozusagen auch ein bisschen der Beginn gewesen, dass wir uns nochmal verstärkt im Ministerium Gedanken über diese Dinge machen, was ja auch dann in verschiedenen Maßnahmen gemündet ist.
Frau Bernstein, Sie haben als Wissenschaftlerin, als Soziologin dieses Thema bearbeitet. 2018 haben Sie eine Studie gemacht über Antisemitismus an Schulen, haben mit, ich glaube, über 200 Schülern, Eltern, Lehrern geredet, haben sie befragt. Was haben Sie da zu hören bekommen?
Okay, also dazu kann ich sagen, wenn man mit den Eltern und Jugendlichen zum einen spricht und mit den Lehrkräften zum anderen, hat man das Gefühl, man redet über zwei unterschiedliche Welten.
Das heißt konkret, es werden Kinder beschimpft und die Lehrer hören die, weg oder bagatellisieren
also,
das?
Das ist eine Form, dass die Kinder werden beschimpft. Und ich meine wirklich nicht nur jüdische Kinder, sondern unterschiedliche Kinder werden mit dem Mach doch keine Judenaktion oder was ist das für ein jüdisches Blatt oder sei doch kein Jude, komm in den Judenkreis. Ich möchte diese ganze Liste von diesen unangenehmen Begrifflichkeiten nicht wiederholen. Aber sie müssen nicht an die jüdischen Personen gerichtet werden und setzen aber reale negativen Auswirkungen in die Welt für die jüdischen Menschen, die ihre Identitäten beeinträchtigen. Und fast alle Lehrkräfte behaupten, da ist keine Intention dahinter steckt. Bedeutet, die Kinder haben das nicht so gemeint, die Jugendlichen haben das auch, das ist vielleicht pubertär oder vielleicht als provozierend oder vielleicht als Schimpfwort, sie wissen nicht, was sie da reden, es ist kindlicher Unfug. Es gibt eine ganze Reihe an Erklärungen, die praktisch eine bagatellisierende Art vom Sprechen darstellen. Und selbst wenn es sehr deutliche Fälle sind von Antisemitismus, sind viele Lehrkräfte überhaupt nicht willig, das so anzuerkennen, weil sie um den Ruf der Schule Angst haben.
Frau Hubig, was läuft da falsch?
Ich glaube, es sind verschiedene Punkte. Ich habe Ihre Studie mir ja auch angeguckt im Vorfeld und was ich unglaublich spannend an der Studie war, ist, hinten sind Fragebögen drin, bei denen verschiedene Aussagen getätigt werden. Man muss dann sagen, ist das antisemitisch, ist das falsch oder ist das richtig sozusagen hinten, ja. Und ich glaube, was wir brauchen, ist erstens mal eine Sensibilisierung in die Richtung, dass man Dinge erkennt, dass man weiß, das ist antisemitisch. Und dass man auch nicht bagatellisiert und dass man auch weiß, auch wenn vielleicht ein Nichtjude mit einem antisemitischen Schimpfwort, sage ich jetzt mal, belegt wird, kann man nicht sagen, das ist jetzt eine Dummheit, sondern dann muss man eben klar erklären, was auch dahinter steckt. Und dass das nicht nur als Schimpfwort gebraucht wird, sondern dass das richtig antisemitisch ist, eine Glaubensgruppe, ein Volk sozusagen beleidigt. Ich glaube, dafür braucht man Haltung und dafür braucht man natürlich auch das Wissen und die Fähigkeit, in solchen Situationen damit umzugehen. Und das ist auch das, was wir von Lehrkräften häufig gespiegelt bekommen und worauf wir auch jetzt nochmal reagiert haben, dass es schwierig ist, in solchen Situationen, ich sag mal, die richtigen Worte zu finden und richtig damit umzugehen. Aber ich glaube, man muss es tun und man muss da sehr klar auch in solchen Situationen sein. Und dazu unterstützen wir gerne, diese Klarheit in der Haltung auch entwickeln zu können und auch darstellen zu können.
Herr Wulff, eine rheinland-pfälzische Landesschülervertreterin hat kürzlich in der Mainzer Allgemeinen Zeitung gesagt, Antisemitismus ist an der Schule schon fast so etwas wie ein Trend.
Da hoffe ich mal, dass diese Schülerin ein bisschen übertreibt, weil als Trend kann ich es nicht erkennen. Ich sehe eher den Trend, dass mehr und mehr Israelis gerne in Deutschland sind, gerne in Berlin leben, immer mehr Zeit dort leben, das jüdische Leben zunimmt. Ich habe ja hier auch mit eröffnet wieder die jüdische Synagoge in Mainz, in Speyer. Ich war auf dem Friedhof in Worms. Also das jüdische Leben in Rheinland-Pfalz und in Deutschland, es wächst wieder, es entsteht, es blüht wieder auf. Und das ist, wenn ich jetzt nach Trends frage, eher ein Trend. Und das andere ist eine Herausforderung, die wir lösen müssen.
Kann man das so sagen, Frau Bernstein?
Man möchte, dass es so ist, aber also ich wünsche ich mir auch. Aber wir haben einen ganz klaren Befund, dass die absolute Mehrheit von Juden in Deutschland seit einigen Jahren, wir wissen nicht seit wann genau, weil es nicht so genau Forschungen gab, jegliche jüdische Symbole in der Öffentlichkeit verbergen. Also zum Beispiel, man muss sich nicht wundern, wenn die israelischen Flaggen auf den Demonstrationen verbrannt werden und da keine Sanktion folgt, dass Menschen auch sich nicht trauen und auch ihren Kindern verbieten, dass sie Magen David, also Davidstern, auf der Kette dann tragen auf der Straße. Und das ist sehr besorgend. Wie kann das sein, dass 74 Jahre nach der Shoah man in Deutschland nicht mehr traut, Kippa auf der Straße oder Davidstern auf der Straße zu tragen? Wir wissen auch, dass sehr viele Kinder in den Schulen ihre jüdische Identität verbergen und die Lehrkräfte fast automatisch davon ausgehen, dass in ihrer Klasse keine jüdischen Schüler sitzen oder gibt und so sprechen, dass sie sich nicht im Klaren sind, was sie auch bewirken, wenn sie zum Beispiel im Ethikunterricht Kinder auffordern zu sagen, wer zu welcher Religion gehört und da sagt ein Kind, ich gehe in die Moschee und ein anderes Kind sagt, ich gehe in die Kirche und ein drittes sagt, ich gehe in die Synagoge und plötzlich ab dem Punkt gibt es Antisemitismus, Mobbing und ein zweiter Punkt, auch parallel, Geschichtsunterricht in der 9. Klasse, man nimmt das Thema Shoah durch und die Lehrkräfte, die das wirklich gut meinen, irgendwelches jüdisches Kind in der Klasse haben, sagen, ja, du bist ja auch jüdisch, erzähl mal deine Geschichte und ihn oder sie als Vertreter sozusagen von dieser Verfolgung auffordern, ein Referat dazu zu halten, was auch zu dieser Opferposition nochmal führt und sehr ungünstig für die Kinder dann auswirkt.
Frau Hubich, die Auseinandersetzung mit dem Holocaust ist ja ein zentraler Bestandteil im Geschichtsunterricht seit Jahrzehnten. Ich habe den auch bekommen. Diese Auseinandersetzung in der 7., 8. Klasse kennt im Grunde jeder. Haben die Lehrer, haben die Lehrpläne versagt, dass so etwas wieder möglich ist? Denn wie soll man sich sonst erklären?
Ich denke das nicht, dass die Lehrer und die Lehrerinnen versagt haben. Ganz im Gegenteil. Also ich erlebe die Lehrerinnen und Lehrer in den Bereichen als unglaublich engagiert, kenntnisreich und sehr gut vermittelnd. Aber ich glaube, das ist nicht das Einzige, zu sagen, ich informiere über die Shoah und über den Nationalsozialismus. Ich halte das für einen ganz wesentlichen Teil. Das habe ich auch kürzlich gesagt, dass wir das Erinnern brauchen. Aber ich meine auch, dass die Haltung ein Punkt ist, der durch alle Fächer geht. Also die Frage, wie gehe ich mit antisemitischen Äußerungen oder mit einem antisemitischen Klima um, ist eine Frage, die alle Lehrkräfte an den Schulen betrifft und zwar nicht nur in Geschichte oder Sozialkunde, sondern auch in Mathematik und Biologie. Das heißt, es ist eine gesamtschulische, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da, glaube ich, brauchen wir ein stärkeres Bewusstsein oder müssen das Bewusstsein, die Sensibilität vielleicht noch ein bisschen stärker fördern. Und wir müssen auch von uns aus, ich will das gar nicht in die Richtung Schule geben, sondern wir müssen auch den Lehrerinnen und Lehrern helfen, mit dieser neuen Situation, auch mit dieser verstärkten Situation umgehen zu können. Begegnungen, Kontakte zum Beispiel mit jungen Jüdinnen und Juden herzustellen und zu sagen, die kommen in die Schule, die erzählen von ihrem Glauben, die erzählen darüber, wie ihr Leben verläuft, dass es nämlich genau das gleiche Leben ist wie jedes andere auch, dass solche Begegnungen stattfinden, um eben auch aufzuklären, um Wissen auch über, ich sag mal, nicht nur das, was in der Vergangenheit war, sondern das, was Gegenwart ist, politisches Wissen über den Nahostkonflikt, aber eben auch, ich sag mal, dieses Geheimnisvolle abzubauen und einfach zu sagen, das sind genauso wie es Christen gibt, gibt es Juden und es gibt Muslime. Das, glaube ich, ist wichtig in den Schulen und das müssen wir einfach nochmal verstärken, weil wir bisher die Situation immer für selbstverständlich genommen haben. Das läuft schon und wir sind uns in Deutschland quasi weitestgehend einig, dass es Antisemitismus nicht mehr geben darf.
Herr Wulff, war es dann womöglich eine pädagogische Selbsttäuschung zu sagen, wenn wir die Jahre zwischen 1933 und 45 ausführlich behandeln, haben wir eigentlich auch das Kapitel Antisemitismus bearbeitet.
Das hat man sicher als Fehler erkannt, dass man das Thema nicht an diesen 12 Jahren behandelt und die Jahrhunderte an Feindseligkeiten gegen Juden nicht im Gesamtbild betrachtet und vor allem die positiven Beiträge der Juden in Deutschland, in Europa, in der Welt und so weiter gewichtet. Also dieses Missverhältnis zu den Juden als Opfer des Holocaust, das ist, glaube ich, inzwischen sehr stark aufgearbeitet und erkannt. Aber zu der spannenden Frage, wann ging das eigentlich los, dass es wieder zunahm? Für mich nahmen die Probleme zu mit der Weltfinanzkrise 2007, 2008, weil sich daraus eine gewisse Gruppe von Antiglobalisierungsleuten entwickelt hat. Das war auch Thema jetzt auf dieser Berliner Konferenz, identitäre Bewegung, Identität, also Globalisierungsfeinde. Lieber national, wir statt der anderen, America first, mehr Frankreich, mehr Italien, weniger Deutschland, Parolen von Parteien, von Lega Nord über Le Pen bis sonst wohin, also den Leuten zu sagen, lieber abschotten, wieder unter uns bleiben. Und das Zweite, wer sind eigentlich wir unter uns? Wer gehört dazu? Wir und die anderen. Mit einmal christliches Abendland. Das ist ja auch sehr ausgrenzend. Die Juden, Muslime, andere Religionsgemeinschaften, als sei das eine Definition, ein Land nur für Christen von Christen. In den Gebieten, wo es kaum noch Christen gibt, wo es sie am meisten vertreten. Also es gab so ein paar Tendenzen von 2007, 2008, dann Antiglobalisierung. Und darauf haben andere nicht reagiert. Was ist Deutschland? Was macht Deutschland aus? Wer gehört dazu? Diese Frage, die war auch Thema meiner Rede damals 2010, zu sagen, erst haben wir Millionen Vertriebene integriert, dann haben wir Millionen Ostdeutsche integriert, jetzt müssen wir die Menschen fremder Herkunft bei uns integrieren. Und wir sind wir und das ist das Deutschland und das vertreten wir, ein liberales, offenes, buntes Deutschland, die bunte Republik. Und das hat viele auf die Barrikaden gebracht. Das hat zu Parteigründungen geführt. Erst gegen den Euro, dann gegen den Islam. Die AfD als Partei ist entstanden aus diesen Antistimmungen. Und das ist eine Strömung, die ist stärker geworden und die beschäftigt uns heute. Heute werden Lehrer kontrolliert. Lehrer sollen angeprangert werden wie im Mittelalter, wenn sie irgendwo für unsere Verfassung werben. Religionstolerant, wenn sie über die AfD kritische Sachen sagen. Und ich finde, ein Lehrer muss sagen, dass es völlig unangemessen ist, von der Nazizeit als Fliegenschiss in der deutschen Geschichte zu reden. Wenn der dann auf irgendwelchen Plattformen im Netz der AfD beschimpft wird, dann sind das Dinge, die vor Jahren noch undenkbar gewesen wären. Jetzt finden wir uns irgendwie scheinbar alle damit ab, dass da wieder solche Prangerwände gemacht werden für Lehrer, die für unsere Ordnung werben.
Herr Wulff, Sie haben es gerade zitiert, Ihre Rede 2010, der inzwischen legendäre Satz und umstrittene Satz, der Islam gehört zu Deutschland. Gilt das auch dann, wenn dieser Islam in vielen Moscheen auch hier in Deutschland so interpretiert wird, dass er sich gegen Juden richtet?
Natürlich können wir nicht akzeptieren, wenn die muslimischen Gemeinden aus der Türkei gesteuert werden, von dort finanziert werden und so. Aber die Konsequenz, wenn wir denn sehen, die Millionen Muslime gehören hier dazu, ist doch, dass wir hier muslimische Religionslehrer ausbilden, dass wir hier Imame ausbilden, dass die Gemeinden von hier ausgebildet in deutscher Sprache predigenden Imamen geführt werden. Daran muss man dann arbeiten.
Frau Bernstein, welche Rolle spielt für Sie die Tatsache, dass es seit 2015 mehr muslimische Schüler gibt in den Schulen, denen die antisemitischen Stereotypen der arabischen Welt vermittelt worden sind?
Wir haben in unserer Studie ganz bewusst auf diesen Begriff muslimischer Antisemitismus oder islamischer Antisemitismus verzichtet, weil das nicht genau das Phänomen widerspiegelt. Und wir haben von antisemitisch eingestellten muslimischen Menschen gesprochen, um nicht sozusagen alle Muslime als Antisemiten zu stigmatisieren. Die traurige Wahrheit ist, dass Antisemitismus von allen Gruppen irgendwie kommt und es hat zwar unterschiedliche Formen oder unterschiedliche Äußerungen oft, aber es gibt so eine Tendenz, dass jede Gruppe die Schuld der anderen sozusagen irgendwie gibt für Antisemitismus und versucht sich von diesem also eigentlich davon zu entlasten. Und aus unserer Forschung fühlen sich viele Lehrkräfte sehr verwirrt in dem Punkt, dass sie nicht zwischen dem Hass und der Meinung unterscheiden können.
Frau Bernstein, ich verstehe schon, dass Sie das ausweiten auf unterschiedliche Glaubensgruppen, aber lassen Sie uns trotzdem konkret bleiben. Kinder, die in irakischen, ägyptischen Schulen sozialisiert wurden, vor allem in syrischen Schulen, haben eingetrichtert bekommen, dass Israel ein hassenswertes Gebilde ist. Damit kommen sie hierher, damit kommen sie in unsere Schulen. Man kann das ja nicht schönreden.
Ich versuche das nicht schön zu reden, auf keinen Fall. Also das ist doch klar, wenn ich bestimmte Bilder sehe in meiner Klasse, wenn wir bei der Klasse bleiben in der Schule, die reproduziert werden, die irgendwie Hitler als Heldenfigur darstellen oder wirklich Hass verkörpern. Diese Idee, dass die Juden dann Welt regieren und Strippenzieher und keine Steuer zahlen. Also diese Bilder, die banalen Bilder vom Antisemitismus sind unheimlich verbreitet. Das ist ein Weltbild, das auf die gesamte Persönlichkeit sozusagen sich ausstreckt und die hinter jeder Form von Antisemitismus verbirgt sich eine einfache Idee, dass wenn Juden nicht gäbe, wäre die Welt besser. Es ist eine Vernichtungsfantasie und Erklärung für die gesamte Ordnung sozusagen in Welt, im Gegensatz zu anderen Stereotypen, die ein bisschen gezielter in einen oder anderen Bereich gehen.
Frau Hubig, kann die Schule korrigieren, was ideologisch eingetrichtert worden ist? Kann sie das überhaupt?
Ich glaube, Schule kann sehr viel und ich bin da sehr optimistisch, was Schule alles kann und was Schule alles leistet. Sehr, sehr viel. Sie kann natürlich nicht alles korrigieren und sie kann es auch nicht ständig korrigieren. Ich sag mal, die Kinder und Jugendlichen sind 6-8 Stunden am Tag in der Schule und danach begeben sie sich in ihr Umfeld, familiäres, in ihr Freundesumfeld und da passieren viele Dinge, die Schule da nicht wieder auf Null stellen kann. Aber ich glaube, das, was wichtig ist und was eben dann auch andauert, ist Respekt zum Beispiel zu lehren, in einer Klassengemeinschaft zu zeigen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich demokratisch miteinander umgehe, wenn ich Partizipation lebe, also alle demokratischen Verhaltensweisen, die zu einer Schule, zu einer Gesellschaft gehören. Und diese Dinge trägt man, davon bin ich überzeugt, auch in seinem Leben weiter mit, wenn man die mal mitbekommen hat. Es gibt immer ein paar Unbelehrbare, das ist, wissen wir, seit Angedenken der Menschheit. Aber dass man Haltung hat, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man merkt, was bedeutet es für mich, wenn ich beleidigt werde, wenn ich ausgegrenzt werde, was muss das also für andere bedeuten, das kann man in Schule sehr gut vermitteln, neben dem vielen Wissen und anderen Kompetenzen, die dort auch vermittelt werden.
Klar, aber es gibt natürlich eine Menge Lehrer, die sagen, Jugendliche, die sich in einer rechtsradikalen Clique bewegen oder in einer radikal-islamistischen Parallelgesellschaft leben, sind eigentlich für uns nicht mehr erreichbar. Das ist die pädagogische Erfahrung, die viele Lehrer vor Ort machen.
Also sie sind schwer erreichbar. Sie sind übrigens nicht nur für Schule schwer erreichbar, sondern auch für ihre Eltern. Denn ich finde, gegen Antisemitismus einzutreten und auf solche Dinge aufmerksam zu machen, ist nicht nur Sache der Schule, sondern ist auch Sache der Eltern und der Gesellschaft insgesamt. Also ich finde es immer nur allein auf die Schule zu fokussieren, ist Thema dieser Diskussion. Aber ein bisschen müssen wir den Blick auch weiten. Und diese Kinder und diese Jugendlichen, oder das sind ja häufig dann schon Jugendliche. Wir haben es aber auch hier in Rheinland-Pfalz mit einer anderen islamistischen Tendenz bei einem 14-Jährigen, 13-Jährigen ganz massiv erlebt, der sich in irgendwelchen Blasen stark radikalisiert hat. Die erreichen sie unglaublich schwer. Dafür gibt es Programme, auch von der Landeszentrale, von den Ministerien, um an solche Kinder und Jugendliche wieder heranzukommen. Wir haben in Rheinland-Pfalz Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, die Lehrkräfte unterstützen. Aber das ist wirklich richtig schwer, wenn sich jemand, ich sag mal, in seine eigene Blase bewegt hat und sich ausgeklinkt hat aus dem anderen Leben. Das wissen wir aus ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen. Jugendliche, die einfach nicht mehr erreichbar sind. Aber da muss man dranbleiben. Und da, glaube ich, kann man auch die Schule nicht alleine lassen, sondern da müssen wir auch ein Hilfesystem, Unterstützungssystem außenrum bauen. Und das gibt es aber auch schon.
Herr Wulff, gibt es für Sie auch so etwas wie einen linksgrundierten Antisemitismus an Universitäten? Israel wird wegen seiner Politik gegenüber den Palästinensern als rassistischer Staat bei Demonstrationen dargestellt, manchmal sogar mit dem Nazi-Regime verglichen, israelische Fahnen werden verbrannt. Glauben Sie, das wirkt sich auch in Schulen aus oder haben wir es an Schulen eben nur mit diesem rechtsradikalen oder islamistischen Antisemitismus zu tun?
Es ist, glaube ich, ein bisschen mehr das Problem der etwas Älteren als der Schülergeneration, dann Israel das Existenzrecht abzusprechen und zum Nahostkonflikt eine radikale Position einzubeziehen, die dann antisemitisch wird. antizionistisch, antisemitisch ist. Ich finde aber auch, die Diskussion darf jetzt nicht zu sehr das Positive gänzlich ausblenden. Dass es ganz, ganz tolle Projekte gibt, von Jugendlichen aller Religionen an Gedenkstätten zu gehen, an Orte des Gedenkens, in Konzentrationslager und deren angeknüpfte Jugendbildungsstätten Dachau oder Bergen-Belsen zu gehen und dort gemeinsam Erfahrung zu machen. Es gibt erste Jugendgruppen, die nach Polen gefahren sind, nach Auschwitz, wo muslimische Jugendliche dabei waren und da eine ganz andere Sicht bekommen haben. Es gibt gemeinsame Aktivitäten der jüdischen Gemeinde Niedersachsen mit den Palästinensern, gemeinsame Demonstrationen, wo die Flaggen Israels und der palästinensischen Autonomie gezeigt werden. Das ist nicht von allen gern gesehen und das ist nicht Mainstream, aber das ist doch hoffnungsvoll. Und wir haben Millionen Muslime in unserem Land und die meisten davon wissen, dass sie für sich hier Freiheiten in Anspruch nehmen können, die sie dann auch anderen gewähren müssen. Es gibt einen ganz guten Gesprächskontakt zwischen Kirchen, Synagogen und Moscheen, gegenseitigen Austausch, gegenseitige Einladungen. Also ich will das jetzt nicht zu sehr in schillernden Farben zeichnen. Aber ich finde doch, dass es viel auch Anlass gibt, dass da viele daran arbeiten, dass es gut wird, dass es gelingt in unserem Land.
Frau Bernstein, es gibt, haben wir gerade gehört, viele Initiativen, aber gehen wir nochmal an die Schulen. Glauben Sie, Antisemitismus, gerade mit dem Blick von Ihnen als Wissenschaftlerin, Soziologin, spielt eine wichtige Rolle bei der Lehrerausbildung in Deutschland?
Sollte eine wichtige Rolle spielen, spielt keine Rolle. Sollte in der Zukunft, es ist nirgendwo Teil eines Pflichtseminars für jegliche Lehrkräfte. Man kann das, wenn man möchte, als so Wahlkurs besuchen oder auch nicht, aber das ist das eine, es ist keine Pflicht, Antisemitismus im Lehramtsstudium sich auseinanderzusetzen. Das andere ist nochmal pädagogische Komponente, die auch nicht unbedingt Teil des Lehramtsstudiums ist. Dass tatsächlich die Lehrkräfte nicht die Instrumentariumskiste in die Hand bekommen, diese Beziehung mit den Kindern. Wie wichtig ist eine Person, die mich prägt? Dafür brauche ich pädagogische Zugänge, die die Lehrkräfte auch nicht in die Hand bekommen. Beziehungsweise, also die Situation, wie sie aus der Sicht der Betroffenen ist, ist absolut alarmierend.
Also wir haben in Rheinland-Pfalz schon einen Teil sozusagen in der Lehrerausbildung, die sich genau mit diesen Themen befasst. Das ist in den Studienseminaren, also im Vorbereitungsdienst.
In den Schulen,
nicht nein, in der Nein, in der Ausbildung. In der Ausbildung. Wir haben das Studium und danach dann den Vorbereitungsdienst. Und in dem Vorbereitungsdienst gibt es genau so, ich sag mal, Unterrichtseinheiten, Module, die sich genau mit diesen Fragen befassen und durch die auch alle Lehrkräfte laufen.
Aber ich will Ihnen trotzdem ein wissenschaftliches Gutachten der TU Berlin und der Uni Gießen aus dem Januar 2019, also brandaktuell. Ich zitiere daraus: Lückenhaftes, mangelhaftes Wissen der Lehrkräfte ist in der Schule ein virulentes Problem. Schreiben die nicht nur in Berlin, sondern auch in Gießen.
Natürlich. Also ich könnte jetzt sagen, das ist Berlin und Hessen. Gießen liegt ja bekanntlich in Hessen, wir sind in Rheinland-Pfalz, damit will ich es aber nicht abtun.
Da ist was anders.
Aber das sind ja Dinge, insofern finde ich sowohl die Studie von Frau Bernstein sehr interessant, als auch diese Studie, auch die habe ich mir angeguckt, die ist ja auch schon da und wir lesen solche Studien auch im Ministerium und machen uns Gedanken mit unseren Partnerinnen und Partnern darüber, was können wir verändern, was müssen wir da selbst für Erkenntnisse draus ziehen, denn ich sag mal, so unterschiedlich sind 16 Bundesländer auch nicht, dass ich sagen könnte, wir sind hier die Insel der Seligen und überall anders ist es woanders. Aber ich muss mich da schon auch ein bisschen vor die Lehrerinnen und Lehrer stellen, das tue ich aus Überzeugung. Also mangelhaftes Wissen würde ich nicht sagen, aber was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man mehr noch anbietet an Fortbildung. Wir haben jetzt die Kooperation mit Yad Vashem, um eben auch Lehrkräften zu ermöglichen, direkt nach Israel auf eine Studienreise zu fahren, dort vor Ort Dinge kennenzulernen. Wir haben wirklich ein breites Fortbildungsangebot, das ist noch auszudrücken. Denen gilt. Die Landeszentrale bietet Planspiele an, Rollenspiele, in denen eben auch Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sozusagen erleben können, wie ist es, wie reagiere ich auf solche Dinge.
Wie sollte ein Lehrer reagieren, wenn auf dem Pausenhof geschrien wird, du Judenhund. Das ist das, was immer wieder geschieht.
Ja.
Wie sollte der Lehrer reagieren? Sollte er dazwischen gehen? Sollte er das thematisieren? Gibt es etwas, das ihm ein praktisches Instrumentarium gibt? Wie verhalte ich mich in so einer Situation?
Erstens, ich glaube, es hängt immer von der Situation ab. Zweitens, er muss reagieren oder sie muss reagieren. Und drittens, ja, es gibt ein entsprechendes Instrumentarium und es gibt auch entsprechende Fortbildungen, wie man mit solchen Situationen umgeht, wie man darauf reagieren muss. Und das sind wirklich schwierige Situationen, von denen ich auch meine, dass man die nicht einfach so mal lösen kann, sondern für die man vorbereitet sein muss und die leider immer häufiger stattfinden. Und deshalb ist eine Vorbereitung dringender denn je und darauf haben wir auch reagiert oder reagieren wir auch weiterhin drauf.
Herr Wulff, was glauben Sie, müsste sich an Schulen und auch in den Lehrplänen vieles ändern, um solche antisemitischen Übergriffe, auch Beschimpfungen zu verhindern? Müsste es Sanktionen womöglich geben? Müsste man das direkt konfrontieren?
Ich weiß nicht, wie sich das inzwischen bundesweit darstellt mit den sogenannten Verfügungsstunden, wo also Klassen, jetzt bei meinem Kleinsten, in dem 10-Jährigen, ist es so, dass eben freitags eine Stunde Verfügungsstunde ist. Und da wird über alles gesprochen, was die Klasse die Woche über beschäftigt hat. Und solche Orte, jenseits von Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde, Fachfächern, eine Stunde zu haben, wo die Klassenlehrerin, der Klassenlehrer mit der Klasse über die Dinge spricht, die die Schüler betreffen, die sie erfahren haben, erlebt haben, die jemand beobachtet hat und dann nichts auszulassen, sondern sowas anzusprechen, sowas auch vielleicht mal in kleinen Kreisen anzusprechen, auch wenn man jemand sowas rufen hört, ihn einzeln einzubestellen, sich Zeit zu nehmen. Man kann manchmal, wenn man einem ein Buch mitgibt oder ein Buch in die Klasse einführt und das befasst, kann man wahnsinnig viel bewegen. Viele von Ihnen kennen das Buch Adressat unbekannt. Nicht? Die Literaturkritikerin Heidenreich schreibt zu dem Buch kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig. Über welches Buch kann man das sagen? Und sagt, sie wünscht sich ein Deutschland, wo jeder das Buch in der Tasche hat, in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Zug oder aber gerade drin liest. Und das braucht 40 Minuten. Aber wenn man das 40 Minuten durchgelesen hat, dann weitet sich die Blickrichtung. Ist von einer Jüdin geschrieben von 1938. Klar wird, da hat jemand einen Juden als Freund, dann hat er eben die Beziehung nicht mehr so eng. Mit einmal sagt er, naja, die sind auch selber schuld. Also wie sich so Menschen in der Masse, in der Bewegung, unter dem Eindruck, unter dem Einfluss halb ziehen, halb hinreißen lassen, halb selber vorangehen, das ist so erschütternd, dieses Büchlein. Dass in bestimmten Situationen, ich sagen würde, nach Alter, dann lesen wir mal das Buch und reden mal über das Buch und setzen uns damit auseinander. Und dann fällt es vielen Leuten dann doch wie Schuppen von den Augen, wie gefährdet wir auch als einzelne Menschen sind, falschen hinterherzulaufen, falschen Auffassungen zu verfallen. Also Gesprächszeit, überhaupt Zeit und Zuwendung Kindern zu geben, das ist ja oft das Manko heutzutage. Dass Lehrer sagen, ja, wir müssen aber zwangsweise diesen und jenen Lehrplan und wenn die Eltern das Gefühl haben, in der Parallelklasse sind die 10 Seiten weiter im Buch, ruft schon die Erste den Schulleiter an, was ist da los? Unsere Kinder fallen fürs ganze Leben zurück. Also ich wünsche mir also, dass diese Zeit einen Raum spielt. Ich weiß, das weiß die Ministerin natürlich viel besser, wie es für Rheinland-Pfalz ist, wie es im Bundesgebiet ist.
Da bin bei ich uns nicht ist mehr, das ganz anders.
Nicht mehr nah genug dran. Also das ist, glaube ich, heutzutage wichtig, weil sich so viel tut. Der Entwicklungschef von Google sagt, in diesem Jahrhundert verändert sich mehr als in 20.000 Jahren Menschheitsgeschichte zuvor sich verändert hätte. Und wenn man das an den letzten 10 Jahren sieht, ja, Facebook gibt es erst seit 10 Jahren, Twitter gibt es erst seit 10 Jahren, Uber, Airbnb, LED, Cloud Computing, ist alles erst seit 10 Jahren. Und was sich dadurch verändert hat, für die Diskussionsprozesse, für die Abläufe, das ist so gewaltig, dass ich sage, da muss Schule dann Raum für Entschleunigung sein, für Zeit, für Zuwendung, für Hinterfragen. Und da muss das Fachwissen, da muss man notfalls damit leben, dass das eine oder andere dann eben mal über Wikipedia abgegriffen wird, obwohl das eine Sekundärquelle ist und natürlich alle davor warnen. aber dann lieber Zeit nehmen für große Zusammenhänge, für das große Ganze.
Ja. Ich würde das ganz gerne noch ergänzen. Ich glaube, dass da ein gutes Medium ist Klassenräte. Die gibt es ja in ganz vielen Schulen, in fast allen Schulen, wo die Schülerinnen und Schüler sich zusammensetzen und nach ganz klaren demokratischen Regeln bestimmte Dinge aufarbeiten. Und ich glaube, auch das ist ein Mittel, um solche Dinge miteinander zu besprechen. Und ich denke, deutlich geworden ist auch, man hat nicht für jede Situation das Patentrezept. Man kann nicht sagen, die eine Situation macht man so, die andere so. Ich glaube aber zu erkennen, also sensibel zu sein, zu erkennen und auch dann ein gewisses Instrumentarium an Reaktionsmöglichkeiten zu haben, das wird in solchen Situationen genau das Entscheidende sein.
Ja, also ich überlege gerade, ich glaube, das wäre schön, wenn die deutsche Identität zukunftsgerichtet darin bestehen würde, dass man gerade die Zivilcourage zeigt und sich gegen die Ungleichheiten einsetzt, anstatt sich irgendwie zurückzuziehen und zu denken, ich bewahre mein Gesicht oder ich rette den Ruf der Schule, wenn ich darüber nicht spreche oder das nur als weiteren Konflikt sehe, was es gar nicht ist. Antisemitismus ist kein Konflikt zwischen beiden Parteien, ja. Und gerade würden Sie zum Beispiel den Ruf der Schule retten, wenn Sie selbst keine Nahostkonflikt-Experten spielen würden und dass Sie diese Kombination von engagiert sein und keine Ahnung haben, das ist das Schlimmste. Das Schlimmste, was aus meiner Perspektive, was es gibt. Und ich verstehe ja total, dass die Lehrkräfte wirklich, also so bildlich gesprochen, stelle ich mir wirklich so wie, es gibt Mobbing, es gibt Sucht und noch was und noch Stress. Also sie kommen gar nicht hinterher. Aber es gibt doch eine wirklich banale Möglichkeit, einfach einen Nahostkonfliktexperten in die Schule einzuladen. Oder so wie Sie sagen, Zeitzeugen. Ich habe jetzt neulich sehr gute Erfahrungen gemacht in einem Seminar zu Auswirkungen von Shoah, dass ich auch zweite und dritte Generation eingeladen habe. Nicht nur die, die leider schon aussterben. Und sie erzählen wirklich lebendige Geschichten. Und wenn man tatsächlich das sich wiedererkennt im Leid und in der Freude und tatsächlich eine Diskussion hat und also keine formale Begegnung zwischen uns und den unsrigen und den anderen, sondern wirklich einen gemeinsamen Raum entwickelt, dann ist es das Beste, um Empathie zu fördern.
Sollte es verpflichtende Klassenfahrten geben nach Buchenwald, nach Auschwitz, Dachau?
Nur wenn die Lehrkräfte dementsprechend die Kinder professionell begleiten können, weil ich habe eine ganze Reihe auch an Interviews, leider, es gibt solche, die das wirklich toll machen und die kommen auch danach zu Seminaren zu solchen Themen, sind gerade engagiert und zeigen gerade Zivilcourage. Aber es gibt leider auch eine ganze Reihe an solchen Fahrten, wo auf dem Weg dahin die schöne Musik gehört wird, auf dem Weg zurück auch schöne Musik gehört wird und da Witze gemacht werden, Kinder das eher als Ausflug sehen und nicht lernen müssen und auch die Lehrkräfte teilweise das so also ziemlich formal angehen mit Soldaten, mit einer bedruckten, so paralysierten Stimme. Juden wurden vergast, so ja. Also ich mache das extra so ein bisschen zynisch, weil ich nicht glaube, dass egal wer spricht, man zu diesem Thema neutral steht. Das bedeutet, dass die Lehrkräfte selbst, die Geschichtsunterricht begleiten und solche Fahrten haben, sie sind auch total befangen, weil sie sind zweite, dritte Generation von in den Familien, die fast in allen geschwiegen wurde. Sie wissen theoretisch und deshalb gehen sie oft theoretisch dran und dann ist es sehr, sehr persönliches, emotionales Thema und wenn man das ein bisschen, also auch diese Wunden öffnen würde und persönlich darüber sprechen würde und nicht wie in einem Beispiel, wo die Lehrerin in einer Klasse einen Gürtel mit Hakenkreuz dann in die Klasse bringt und sagt, ja, das habe ich im Keller von meiner verstorbenen Oma gefunden, bestimmt von den Mietern geblieben.
Wir haben übrigens genau
ja,
diese...
Also ja, also nicht auf Abwehr, sondern versuchen wirklich auch zuzugestehen, ja, es kann sein, dass die Nazis waren. Und deshalb trage ich ja diese Verantwortung. Deshalb fahren wir ja gerade zu. Und deshalb versuchen wir gegen Unterdrückungen und Diskriminierung was zu unternehmen. Dann, glaube ich, wären wir auf guten Weg.
Frau Hubig, Klassenfahrten, das ist das eine. Aber müsste man womöglich auch was an Lehrplänen verändern? Müsste man womöglich auch Schulbücher neu schreiben? Es gibt immer wieder Kritik gerade von jüdischer Seite an Schulbüchern, die den Nahostkonflikt angeblich zu pro-palästinensisch, zu anti-israelisch widerspiegeln. Glauben Sie, dass da Handlungsbedarf besteht?
Vielleicht darf ich noch einen Satz zu den Gedenkstättenfahrten sagen, weil das uns hier sehr intensiv beschäftigt hat und wir eine, glaube ich, gute Lösung gefunden haben. Ich halte dieses unmittelbare Erleben, sei es in Gedenkstätten, sei es durch Zeitzeugen, auch der zweiten und dritten Generation sehe ich absolut genauso, denn ich glaube, dass mit der zweiten und dritten Generation vielleicht für die Kinder und Jugendlichen, sagen wir mal, die Dinge auch wieder näher rücken, als sie das mit einem ganz alten Menschen manchmal tun. Aber ich habe Henriette Kretz erwähnt, eine Dame, die Jahrgang 1934 ist, die so eindringlich ist und so eindringlich ihr Schicksal schildert, dass dieses unmittelbare Erleben da ist. Und wir haben eine Mischung aus allem unmittelbaren Erleben gemacht, weil wir gesagt haben, es muss gut vor- und nachbereitet sein und es muss auch die Lehrerin, der Lehrer, der in die Gedenkstätte mitfährt, auch entsprechend diese Unterstützung den Schülerinnen und Schülern geben. Das heißt, entweder Gedenkstättenfahrt oder Zeitzeugenarbeit oder ein ähnliches Projekt, Stolpersteine, also befassen mit individuellen Schicksalen. Diese Lösung haben wir hier gefunden. Ich glaube, das ist eine sehr gute und eine sehr ausgewogene Lösung. Was die Lehrpläne anbelangt, ja, ich glaube, wir müssen uns auch die Lehrpläne angucken. Das tun wir auch. Das haben wir uns auch schon auf unseren Hausaufgabenzettel geschrieben und da gehen wir auch los. Und dazu gehört auch, dass man Schulbücher, finde ich, auch immer wieder kritisch hinterfragen muss. Wir haben hier in Rheinland-Pfalz die Situation, dass Schulbücher, bevor sie zugelassen werden, auch überprüft werden. Also die Schulen entscheiden das nicht selber, sondern sie werden zentral von der Kommission mit Praktikerinnen und Praktikern und Expertinnen und Experten überprüft. Und da muss man genau diese Dinge auch angucken. Wir hatten ja neulich auch die Diskussion über ein Schulbuch, in dem eine Karikatur drin war, die als solche, sage ich mal, nicht erkennbar war und die höchst rassistisch und ich glaube antisemitisch auch war. Das heißt, da müssen wir auch kritisch sein und da verändert sich auch der Blick. Und da ist es immer gut, auch wieder mal über die Unterrichtsmaterialien drüber zu gucken und vor allen Dingen auch in die Lehrpläne reinzugucken. Das Leben ist nicht statisch und deshalb können aus meiner Sicht Lehrpläne auch nicht statisch sein.
Herr Wulff, jüdisches Leben ist seit vielen Jahrhunderten Bestandteil der deutschen Kultur, der deutschen und der jüdischen Kultur auch. Wurde das bislang im schulischen Alltag zu wenig sichtbar und berücksichtigt?
Eindeutig ja. Dadurch, dass eben das Judentum in Deutschland fast gänzlich ausgelöscht wurde durch die Nationalsozialisten, hat das so im Zentrum, zu Recht im Zentrum gestanden, dass dabei dann aber doch das Würdigen dieser vielen positiven Beiträge eben einfach dann nicht ausreichend vorkam. Und das ist das eigentlich ja Prägende des Judentums in Deutschland, in der Musik, in der Literatur, in der Wissenschaft, die Nobelpreisträger. Das war tatsächlich mein persönliches Empfinden im Leo-Baeck-Institut in New York damals, dass ich mir dachte, das hast du in Deutschland so in der Schulzeit nicht vermittelt bekommen, welch grandiosen Beiträge in all diesen Bereichen Juden für Deutschland, in Deutschland als Deutsche in der Welt gebracht haben. Und das ich da so ein Momentum hatte, meine Güte, was haben wir uns selbst geschadet, geschädigt, wie es Bundespräsident Robert Herzog auch mal ausgedrückt hat, selbst zerstümmelt als Deutsche durch die Pogrome gegen Juden und durch die Shoah. Dieses Gefühl der Selbstschädigung eines Teils von sich selbst, von Deutschland, das fand ich persönlich damals sehr, sehr mich beschäftigend und bewegend. Und das hindert auch so dieses Wir und Deutsche haben anderen Schaden zugefügt. Nein, Deutsche haben Deutsche umgebracht, ermordet, verfolgt und damit Deutschland geschadet. Das gehört zur deutschen Identität, das Judentum. Es gehört zu Deutschland und hat seine großen Beiträge zu Deutschland. Und das ist ja auch die Tragik vieler Juden, dass sie heute sagen, wir haben damals nicht für möglich gehalten, was passierte, weil wir doch dachten, dass die jüdischen Ritterkreuzträger, die hatten für Deutschland gestanden und hielten es nicht für möglich, dass Deutsche sie als Deutsche in dieser Art und Weise verfolgen würden, dass es so schlimm kommen könnte. Und deswegen sagen sie heute auch, wir wären den Anfängen und nicht mehr Verhältnismäßigkeit, sondern gleich am Anfang klare Signale zu setzen. Das finde ich vor dem Hintergrund der Geschichte nun wirklich verständlich.
Nazisprüche an den Schulen, wie verbreitet ist Antisemitismus unter Jugendlichen? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Christian Wulff, ehemaliger Bundespräsident, an Dr. Stefanie Hubich, sie ist die Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, und an Professor Dr. Julia Bernstein, Soziologin von der Frankfurter Universität für angewandte Wissenschaften. Am Mikrofon war Martin Durm.